Zur Predigt möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns das Leben geschenkt hast, dass du uns so gemacht hast, wie wir sind. Jesus, wir laden dich ein, uns heute zu berühren. Und Heiliger Geist, komm und sprich du zu uns. Amen. Wer von euch hat in diesem Jahr schon bei den Olympischen Winterspielen mal so reingeschaut? Oh. Ja, ihr seid ja in guter Gesellschaft. Mein Verdacht ist, dass Paulus auch sich die Olympischen Spiele angeschaut hat. Ihr wisst ja, die sind schon 700 vor Christus urkundlich belegt, dass es die Olympischen Spiele gab, allerdings Sommerspiele. Keine Winterspiele gab es in Griechenland nicht, in Olympia nicht. Okay, in Olympia durften keine Frauen mitmachen, aber es gab in Griechenland eine ganze Reihe anderer sportlicher Großveranstaltungen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Es gab die Isthmischen Spiele in Korinth und ich behaupte mal, dass Paulus, ob er jetzt bei Olympia war, das weiß ich nicht, aber dass er sich solche Großveranstaltungen angeschaut hat, das ist relativ sicher, denn wenn ihr mal seine Briefe durchfächert, wie oft er auf Sport Bezug nimmt, dann hat man den Eindruck, er hat zumindest beim Training öfters zugeschaut. Denn er ist über das Training von Sportlern exzellent informiert. Er weiß etwas von der Disziplin, von der Konzentration, auch vom Verzicht. Samuel, Verzicht so auf Alkohol und all solche Sachen ist gerade fassend. Das war jetzt nicht persönlich gemeint, ne? Allgemein. Und eben auch, ja, was die Sportler so auf sich nehmen mussten, um überhaupt an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Und er hatte auch eine klare Vorstellung von den Wettkämpfen. Manchmal benutzt er das Bild von den Faustkämpfern, aber sehr häufig benutzt er das Bild vom Laufen und das gefällt mir sehr gut. Wenn er diese Wettkämpfe beschreibt, dann geht es ihm eigentlich nie darum, gegen irgendjemand zu kämpfen, wenn überhaupt nur gegen sich selber, sondern es geht ihm darum zu zeigen, dass jemand, der gewinnen will, der muss einen unbedingten Siegeswillen haben und er muss das Ziel fest vor Augen haben und alles andere, was ihn sozusagen hindern könnte, muss er in der Lage sein, wegzudrücken, abzulegen. Darum geht es ihnen und ganz wichtig ist ihm immer, das Ziel zu erreichen und den Siegespreis zu erwinnen. Das kommt relativ häufig bei ihm vor. Und dieses Bild liegt auch in dem heutigen Predigtext vor aus Philipper 3, den Thomas heute schon angesprochen hat, der auch im Gemeindebrief abgedruckt ist zum ganzen Thema Gleiswerk. Und ich habe gedacht, den schauen wir uns doch mal gemeinsam an. Da schreibt Paulus in 3, Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich habe heute so zwei Teile, zwei Aspekte. Der eine, ja, der liegt mir einfach nahe, weil ich selber gerne laufe. Also ich möchte heute ein bisschen was, dieses Bild rausgreifen, warum Paulus eigentlich über den Sport so gerne spricht, was ihn daran so fasziniert und was wir da für uns als Christen, kann man sagen, raus lernen können. Und ich glaube, es gibt eben einige vergleichbare Gesichtspunkte. Laufsport ist Kampf, aber vor allem Kampf, so geht es mir jedenfalls, mit sich selbst. Noch nicht mal gegen mich selbst, sondern mit mir selbst. Damit meine ich den Kampf von einem bequemen Sitzmöbel wie einem Sofa oder der Couch hinein in die Laufkleidung und in die Schuhe. Das ist der oft anstrengendste und schwierigste Weg. Wer das schafft, ja, der hat schon viel erreicht. Manchmal ist es ja so, dass einem dieser Gedanke durch den Kopf geht, Laufen wäre doch gut und frische Luft und Bewegung und so weiter. Als Alternative zu Chips und Fernsehen. Aber dann geht es eben los. Und es ist nicht der Kampf gegen irgendwen, sondern es ist eben die eigene Trägheit. Es gibt so einen Wahnsinnsmagnet unter dem Sofa, der einen da festhält. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Wir leben ja in einer wirklich genialen Zeit, muss man schon sagen. Wer sich über Gesundheit und die Beziehung von Sport zu Gesundheit informieren möchte, der hat heute eine Fülle, also nicht nur, dass zum Beispiel in der Gemeinde ganz viele Ärzte sind, die euch darüber erklären können, wir haben einen Physiotherapeuten. Dem Herrn danke ich immer wieder, dass wir den haben, oder ich den habe, Heribert. Erzählt ihr euch gleich, warum. Es gibt also eine Fülle von Informationen bei Krankenkassen, wer will, kann man anrufen, die schreiben einem Briefe, sagen, geben so Gutscheinheftchen, was man alles bekommt, zurückbekommt, wenn man sich denn bewegt, Yoga, keine Ahnung. Es gibt hervorragende Werbung für wundersame Laufschuhe, die katapultieren dich an ein neues Universum der Bewegung. Also auch die Hardware ist heute optimal. Und es gibt Gesundheitsapostel und Gesundheitsprediger, die Fülle, die Wissen vermitteln können über die positiven Wirkungen des Sports. Aber dann, das Wissen ist da. Und jetzt? Und so gibt es heute auch jede Möglichkeit, sich über ein gesundes geistliches Leben mit Christus zu informieren. Es gibt Konferenzen. War irgendwie jemand bei Willow Creek? War gut? War es motivierend? Zum Beispiel. Oder es gibt Gebetshäuser, mehr Konferenzen, Bibeln. Viele haben ja heute Bibel auf diesen kleinen Dingern, die mit dem Internet verbunden sind. Ja, können überall im Gottesdienst drauf gucken. Man denkt, keine Smartphones hier, aber nein, da ist der Bibeltext drauf. Ist doch herrlich. Ja, man kann Glaubenskurse auf YouTube verfolgen, Bibel-TV, Hauptchannel, meinetwegen auch Joyce Meyer und Worthaus, wenn es unbedingt sein muss. Aber es gibt ja auch den Gottesdienst hier, Hardware, richtig vor Ort, Bibelstunden, Predigten online. Auch unsere Predigten gibt es online, ne Daniel? Alles machbar heute. So, aber was ist mit diesen ganzen Infos, die wir heute anhäufen können ohne Ende? Wann fangen wir an, danach zu leben, in Bewegung zu kommen? Und da sind wir dann bei uns. In Bewegung zu kommen, das kann dir niemand abnehmen. Du kannst zwar auf ein Wunder hoffen, aber du kannst auch einige Dinge tun und deswegen jetzt einige Tipps zum Thema Disziplin, die mir zumindest helfen. Ob sie euch helfen, das müsst ihr dann selber entscheiden. Also zum Beispiel beim Laufen oder beim geistlichen Leben ist unbedingt hilfreich, wenn man feste Termine hat. Es ist sehr einfach, aber so ist das nun mal. Ich habe einen sehr guten Laufpartner, der ist Beamter. Das schätze ich an ihm sehr und das heißt Beamter, ein deutscher Beamter. Was ist? Die sind viel besser als ihr Ruf, das muss man dazu sagen, also pünktlich und so weiter. Also meinem Laufpartner und ich, wir haben feste Termine, die werden eingehalten und es gibt nur drei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist bei ernsthafter Krankheit, zweitens, wenn unsere Frauen sagen, es geht heute nicht und bei Gewitter haben wir uns entschieden, obwohl er immer sagt, wenn ich mit dir laufe, kann mir nichts passieren, aber ansonsten wird gelaufen. Das ist wirklich hilfreich. Das heißt, wenn man nicht anfängt, immer wieder zu gehen wir jetzt oder gehen wir nicht? Ich habe ja auch fromme Ausreden. Wenn ich alleine bin, kann ich sagen, die Bibelstunde ist noch nicht fertig. Ja, das ist höhere Gewalt. Das lässt sich auf ein gutes geistliches Leben übertragen. Ohne feste Termine, die man nicht mehr diskutiert, geht es einfach nicht. Gottesdienst ist ein fester Termin. Bibelstunden auch. Hauskreise, Kleingruppen. Es gibt feste Termine und wenn man die nicht mehr diskutiert, sondern sagt, das ist Teil meines Lebens, ist ausgesprochen hilfreich für ein gutes, gesundes, geistliches Leben. Insbesondere in Krisenzeiten und Anfechtungen. Wenn ich immer wieder neu so, ach, gehe ich heute, gehe ich nicht, dann sind gerade die Zeiten, wo ich es am dringendsten brauche, ja, da findet die Diskussion dann nicht mehr statt, dann gehe ich eben halt nicht. Also feste Zeiten. Und das Zweite, ich habe das schon gesagt, ich habe wirklich einen exzellenten Laufpartner, Gemeinschaft. Beim Laufen ist es einsichtig, ehe ich ihm absage, dass da fehlt viel, es ist einfach leichter, gemeinsam den Glauben zu leben. Paulus geht im Galaterbrief so weit, es ist im 4. Kapitel, glaube ich, dass er sagt, im Grunde genommen, ohne Gemeinschaft gibt es überhaupt keinen christlichen Glauben. Das gibt es nicht, sagt er. Gemeinschaft, Glauben ereignet sich immer in Gemeinschaft. Und so schätze ich es sehr, dass ich geistliche Freunde habe, mit denen ich beten kann, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich auch Entdeckungen teilen kann, die wir im Wort Gottes machen. Das motiviert ja, wenn man gemeinsam die Bibel auch von verschiedenen Perspektiven liest. Und ja, hast du sowas? Hast du eine geistliche Freundin, einen geistlichen Freund, mit dem du diese Dinge machst, auch der dich mal fragen kann, hey, wie sieht's aus mit deinem geistlichen Leben? Früher nannte man das Partner, Zweierschaften oder wie auch immer. Es ist mir egal, wie man es nennt, nur dass du jemanden hast, mit dem du dein geistliches Leben teilen kannst. In diesen ganzen Aspekten. Ganz wichtig fürs Glaubensleben. Wenn du das nicht hast, dann ändere diesen Zustand. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt haben wir ja Fastenzeit, da kann man sich auf diese Dinge mal konzentrieren und überlegen, wer passt zu mir? Und manchmal ist es gar nicht schlecht, sich auch jemanden zu suchen, der älter ist, erfahrener ist als man selber. Und ich glaube, die Bereitschaft, wenn man mal einander fragt, ist doch höher, als man befürchtet. Klar wird das Glaubensleben auch durch Gemeinschaft herausgefordert. Und ja, das gibt auch Stress. Insbesondere unsere Liebe wird herausgefordert. Aber ihr Lieben, genau das hat Jesus ja beabsichtigt. Er hat es ja erfunden. Er sagt das ja. Und von daher sollten wir uns dem nicht entziehen. Wer sich die Gemeinschaft abgewöhnt, der gewöhnt sich auch die Beziehung zu Jesus Christus ab. Und es ist ein Wunder, falls jemand ohne Gemeinschaft im Glauben überlebt. Das ist ein echtes Wunder. Vielleicht noch etwas, so eine Parallelität zwischen Laufen und festen Termin. Nicht jeder Lauf ist beglückend. In der Regel ist es am Anfang, mir geht es jedenfalls so, Quälerei, bis die Muskulatur mal warm ist und so weiter, wenn es regnet. Also es ist am Anfang oft Quälerei. Aber wenn man am angefangen hat, dann wird es richtig schön. Also dann nach 15 Minuten merke ich auch keinen Regen mehr und auch keinen Schnee. Ich spüre den Körper anders. Und mittlerweile bin ich in dem Alter, jetzt komme ich noch auf Heribert zu sprechen, wo ich mich wirklich über jeden Schritt freue, der nicht wehtut. Und dazu trägt Heribert mit seiner Hilfe eben bei. Und ich danke Gott, dass ich das erleben kann. Und so ist es im geistlichen Leben auch. Nicht jeder Hauskreis ist ein Highlight, auch nicht jeder Gottesdienst und jede Bibelstunde. Manch einer ist trocken. Aber wenn man mal in Fahrt kommt, also bei uns in der Bibelstunde ist es oft so, die letzten 25 Minuten geht es richtig ab, ne Renate? Also oft. Also am Anfang habe ich den Eindruck, wir müssen uns ein bisschen warm laufen, ne Gerd Arno? Aber dann, wenn die richtigen Fragen kommen, das ist leider immer am Ende, dann muss ich dann irgendwann abbrechen und sagen, Leute, jetzt, ne? Wenn ich auf Empfangen eingestellt bin, dann werde ich auch vom trockensten Gottesdienst einen Impuls mitnehmen. Und jemand, der sagt, das bringt mir alles nichts, Matthias Bosch hat mal gesagt, diese Haltung ist vom Teufel und das glaube ich auch. Ihr könnt euch noch viel mehr über Training, also ihr kennt das ja, wer aufhört zu trainieren, 2 Monate, die Muskeln schrumpfen sofort, die wieder reinzukommen ist mühsam, all das kann man übertragen, lassen wir für heute mal. Es ist wichtig, unser geistliches Leben eben nicht verkümmern zu lassen, dran zu bleiben und diese Möglichkeiten, die uns Gemeinschaft bietet, wahrzunehmen. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich lese den Predigttext nochmal vor. Paulus sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. es gibt auf der einen Seite in diesem Text eben dieses Bild vom Sport, vom Laufen, aber dann rückt Paulus doch das Thema Ziel, das er erreichen möchte, in den Blick. So die Ziele, die wir beim Sport verfolgen, wenn wir so Amateure sind, das ist ja eher schlicht. Aber hier hat Paulus ein sehr klares Ziel vor Augen. Und zwar sagte er in einem Vers noch davor, ich möchte die Auferstehung der Toten durch Jesus Christus miterleben. Ich will dabei sein. Das ist das oberste Ziel des geistlichen Lebens von Paulus. Nochmal, das Ziel ist Auferstehung der Toten durch Jesus Christus. Ich will dabei sein. Ich will jetzt nicht fragen, für wen das Ziel so ganz nah ist. Für mich ist es ehrlich gesagt fern, weil ich einfach sehr gerne lebe. Und Auferstehung heißt ja eben auch vorher sterben. Aber für Paulus wirkt das so nah und so lebendig und so wirklich, dass man ihm das abnehmen muss, dass ihm das wirklich wichtig ist. Dass er dieses Ziel tatsächlich hat, dass er das nicht eben so sagt, weil alle denken, er ist Apostel und muss das jetzt sagen, sondern ja, das ist für ihn das Herzensanliegen, das will er erreichen. Und er hat dieses Ziel vor Augen. Für mich ist es ein Herzensbaum, von der Perspektive her zu sehen und zu gestalten. Paulus hat auch Zwischenziele. Er sagt, ich möchte Jesus Christus ähnlicher werden. Und im Philipper 2 sagt er an einer Stelle, ich möchte ein Himmelslicht für andere Menschen sein. Und er empfiehlt das den Philippern eben auch. Und dann sagt er noch, ich will Christus bis in dessen Leiden hinein ähnlicher werden. Das sind merkwürdige Ziele irgendwie. Und ich muss immer schlucken, wenn ich das bei Paulus lese und wahrnehme, der meint das wirklich ernst. Mir wird dabei unbehaglich, weil ich eben sehr, sehr ungern leide, weder um Christi willen noch umsonst irgendwas willen. In Philipper 3, Vers 10 sagt Paulus, ich möchte an seinen Leiden teilhaben. Mir fehlt der Zugang zu diesem Wunsch des Paulus. Aber wie gesagt, Paulus hat es völlig und denkt, Philipper, wie davon ist mich zogen, von dieser Tat. In den Kommentaren liegt immer sehr so ein bisschen hemdsärmlich, ist ein Gefangenschaftsbrief. Ein Gefangenschaftsbrief. Ne? Özgür ist heute leider nicht da, der ist der Gefängniswärter. Gefangenschaftsbrief heißt, dieser Brief wurde im Gefängnis geschrieben. Und zwar nicht in einem deutschen Hochleistungsgefängnis, sondern in einem römischen Gefängnis. Was heißt das? Das heißt faktisch Ratten, Ungeziefer. Ich will mir nicht die hygienischen Dinge vorstellen. Es ist kein schöner Ort, um ein Bleiben oder eine Zeit zu verbringen. Er wird kein Bett gehabt haben, keine sanitären Anlagen und mit der Nahrung war er, glaube ich, auch darauf angewiesen, dass Leute ihn versorgen. Wissen Sie, bei dem öfter zu empfangen und er durfte diesen Weg zitieren. Ansonsten kein schöner Ort. Und er sitzt ja nicht dort, weil er jemanden umgebracht hat oder geklaut hat, sondern weil er das Evangelium für Jesus Christus verkündigt. Das Gerichtsverfahren steht vor ihm und es ist völlig offen, so sagt der Brief, ob er das überlebt oder nicht. Das ist die äußere Situation, das heißt Gefangenschaftsbrief. Und dennoch ist der Philipperbrief der Brief, wo sich die Freude als ein roter Faden durchzieht. Er sagt, ich freue mich, wenn ich an euch denke, als Gemeinde. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Alle Zeit freut euch am Ende des Briefes, was immer auch geschrieben. Also der ganze Brief ist durchsetzt von Impulsen der Freude. Wie kann das sein? Wie kann Paulus einen solchen Brief der Freude schreiben, trotz der äußeren Umstände? Und das ist das Dritte, was ich in diesem Predigttext herauslese. Wie macht Paulus das, dass er sich auf die Auferstehung freut, dass er mit Christus bereit ist zu leiden, dass er sich freut trotz dieser miesen Umstände? Man spürt ihm etwas ab. Es ist eine Begeisterung für Jesus Christus. Paulus ist von Jesus so begeistert, dass er mit ihm die Ewigkeit verbringen will und dass das, was er erlebt, aushält und sagt, und ich freue mich in jeder Beziehung. Und für dieses Ziel ist ihm jeder Einsatz wert. Paulus ist von Jesus so begeistert, dass er mit ihm die Ewigkeit verbringen will. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, sagt er in Vers 8, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Bedingungen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Es gibt so viele Stellen im Philipperbrief, wo man das spürt, er ist wirklich von Jesus begeistert, er ist von Jesus ergriffen. Das zieht sich durch den Brief und durch seine Biografie durch. Und das ist für ihn keine Last, sondern es ist für ihn, das macht sein Leben aus, es ist seine Lebenskraft. Er ist von Jesus ergriffen und das ist für ihn keine Last, das macht sein Leben aus. Ja, man könnte fast sagen, ich weiß nicht, ob man das darf, aber Paulus ist im Philipperbrief jedenfalls in Jesus verliebt. Und man hat den Eindruck, der Jesus steht ständig neben ihm und er weiß, was Jesus denkt, er weiß, was Jesus fühlt, er spürt Jesus, er hat ihn ständig vor Augen. Ja, und er möchte, das ist sein Wunsch, mit Jesus verbunden sein. Vers 9. Ich habe heute über Disziplin gesprochen, das ist das eine. Es gibt eine Menge von Dingen, die ich tun kann, um mein geistliches Leben zu trainieren. Und das macht Paulus auch. Er sagt ja, ich jage dem nach, ich konzentriere mich auf diese Dinge. Es gibt Dinge, die ich selber tun kann in meinem geistlichen Leben. Aus der geistlichen Couch aufstehen, das Sofa zu verlassen, Gemeinschaft pflegen, einen geistlichen Partner mir suchen. Ich kann feste Termine in meinem Leben einplanen, ohne darüber zu diskutieren. Ich kann von dem, was ich von empfangen habe, weitergeben, denn davon kriege ich ja am meisten zurück. Das ist alles, was ich machen kann. Und hier kann ich mir eine klare und feste Struktur schaffen. Und das ist wichtig und das ist gut. Aber zu dieser Struktur, zu dieser Disziplin auf der einen Seite, da muss diese Begeisterung für Jesus hinzukommen. Auch hier habe ich meine Fragen an Paulus, genauso wie bei diesem Leid. Ich frage mich, Paulus, wie machst du das, dass du so von Jesus begeistert bist? Wie machst du das? Wie bekommst du das hin, dass du selbst im Gefängnis dich auf die Auferstehung mit Jesus freust? Wie machst du das, Paulus? Ich weiß es nicht, sonst würde ich vielleicht hier anders predigen. Ich habe so meine Vermutungen und es gibt auch Momente in meinem Leben, wo ich sagen kann, ja, ich bin von Jesus begeistert, aber dass das so ein Dauerzustand wäre, das ist bei mir einfach nicht der Fall. Ich vermute, dass Paulus das irgendwie schafft, in seinem Leben Begegnung mit Jesus zu schaffen, die Nähe zu ihm zu suchen, dass das auf ihn abfärbt. Vermutlich hat jeder so seine eigenen Punkte, wo es bei ihm hakt, wo diese Begeisterung vielleicht auf der Strecke geblieben ist, wo sie noch nie da war. Aber es hat etwas mit der Nähe zu tun zu Jesus, die ich suche. Das hat Zeit und so weiter und so zur Folge, die ich dort investiere. Aber zumindest das ist klar, wenn wir das ernst nehmen, was Paulus hier schreibt, und dass er das nicht schreibt, weil er sagt, das gilt nur mir als Apostel, von Jesus begeistert zu sein, sondern wenn das etwas ist, was für uns alle möglich ist, dann zeigt uns das doch, dass wir noch Luft nach oben haben. Dass egal in welchem Zustand wir jetzt sind, wie lange wir schon Christen sind, dass wir noch Luft haben für geistliches Wachstum. Dass es noch etwas zu entdecken gibt über Jesus. So begeistert zu sein, dass sie sagen, ja, auch ich möchte mit ihm die Ewigkeit verbringen. Es gibt für mich nichts Größeres, als mein ganzes Leben danach auszurichten, mit ihm die Auferstehung zu teilen. Ich will dabei sein. Ja. Also, ich glaube nicht, dass diese Begeisterung für Jesus nur Paulus vorbehalten ist. Und ich empfinde diesen Text als Ermutigung und als Aufruf zu sagen, hey Leute, lasst uns weiter hungrig sein und durstig sein, nach Jesus Christus zu suchen, um auch begeistert zu werden von ihm. Und das würde ich euch gerne heute so mitgeben als Impuls aus diesem kurzen Abschnitt. Amen. Amen.
Amen.
Gut. Ich übergebe an Eckart.